Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer und in der heutigen Folge geht es darum, warum Amazons Ende naht, beziehungsweise ungefähr 20 Thesen, woran Amazon scheitern könnte. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Also, es geht los. Wir haben das ein bisschen selektiert, ordentlich recherchiert und ich möchte dir gerne mal aufzeigen, warum ich glaube, das ist meine persönliche subjektive Meinung, warum Amazons Ende naht. Punkt 1, die Kuration. Du musst dir immer vorstellen, dass eine Plattform immer ein primäres Ziel hat, nämlich die Kuration bzw. das Matching. Eine Metasuche oder eine Plattform, eine respektive Marktplatz funktioniert immer so, dass es eine Vielzahl an Angebot und Nachfrage gibt und ja, der Marktplatzbetreiber will eigentlich das Matching herbeiführen. Dafür ist eine Kuration einfach essentiell, um sicherzustellen, dass ja, der Nachfragende mit 2, 3 Selektionsattributen es schafft, ja, das richtige Angebot für ihn zu finden. Jetzt ist es bloß so, dass Amazon so stark wächst, dass Millionen Anbieter mittlerweile auf dem Marketplace vorhanden sind, die Anzahl immer steigt und jetzt haben wir folgendes Problem, dass die Produkte immer identischer werden und immer häufiger vorkommen. Also wenn wir über ein Ladekabel gesprochen haben, dann gab es ja irgendwann 10 Seiten mit Artikeln und jetzt sind es, weiß ich nicht, 1200 Seiten. Aber wenn du zum Beispiel dein eigenes Kaufverhalten mal analysierst, ich glaube, ich bin noch nie auf Seite 2 gegangen bei Amazon. Dazu aber gleich noch mehr. Also, These, Start, warum ist Amazons Ende naht mit dem Thema Marken? Es ist so, dass die Markenwahrnehmung extrem schlecht ist bei Amazon. Und das ist eine der Hauptengpässe, die Amazon nicht gelöst bekommt. Wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt und recherchiert, dann wirst du sicher feststellen, dass Luxusmarken auf Amazon gar nicht vertreten sind. Sowas wie Louis Vuitton oder wie, was nehmen wir noch? Lacoste gibt es zwar, aber ist auch keine Luxusmarke. Sagen wir mal Louis Vuitton. Die gibt es nicht auf Amazon, weil die nicht wollen, dass deren Markenwahrnehmung über den Marktplatz passiert. Die wollen ein Einkaufserlebnis schaffen, und das funktioniert mit Amazon nicht. Das Gleiche ist mittlerweile auch nicht mehr bei den Luxusmarken angekommen, sondern auch bei Adidas und Nike beispielsweise. Nike hat auch sein Vendoren-Programm letztes Jahr gekündigt mit Amazon, weil sie einfach sagen, wir wollen unseren Kunden ein direktes Einkaufserlebnis bieten. Und das geht über einen Marktplatz nicht. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass es für einen Marktplatz essentiell ist, dass alle bekannten Marken vorhanden sind. Nehmen wir mal an, du suchst einen Rasierer oder Kopfhörer, dann willst du einfach, dass die gängigen Marken da ebenfalls vertreten sind, wie Samsung, Philips und so weiter. Und wenn du die nicht mehr findest und dafür nur noch C-Hersteller, dann bekommt die Angebotsseite, also der Marktplatzbetreiber, ein tierisches Problem. Und das Gleiche findet natürlich jetzt auch in dem Fall mit Nike statt, weil das eine wesentliche Marke ist, die auf Amazon gesucht wird und zukünftig nicht mehr dort vorhanden sein wird. Punkt 2, Bewertung. Amazon kriegt es nicht hin, Fake-Bewertungen zu eliminieren. Es gibt richtige Fake-Farmen, wo du Bewertungen zusenden kannst, also Geld dafür bezahlst, dass sie dir Bewertungen schreiben. Und Amazon kriegt es selber noch nicht hin, diese Fake-Bewertungen zu reduzieren. Manchmal wundert man sich, da gibt es Produkte, Standardprodukte, Alltagsprodukte, Konsumprodukte, die eigentlich 10.000 Mal im Monat verkauft werden müssten, aber es gibt nur 40 Bewertungen. Auf der anderen Seite hast du dann wirkliche Longtail-Attribute, die 500 Bewertungen haben und Co. und davon alle 4,9 Sterne. da kannst du dir recht sicher sein, dass da ein Fake dabei ist. Was ich immer mache, ist, wenn ich auf Amazon selber selektiere, ich gucke mir die Bewertung an und klicke dann nur noch auf die eine Sterne-Bewertung und gucke mir an, was haben die da geschrieben und wie lange ist das her. Ich kann das auch anhand eines eigenen Beispiels benennen. Und zwar ist es so, dass wir selber einen Amazon-Kanal vertreiben. Da machen wir so ungefähr 600.000 Euro im Jahr damit. Noch nicht groß, wollen das jetzt aber auch ein bisschen pushen, aber uns auch nicht abhängig machen. Und auch hier ist es ein Kinderspiel, wir machen es nicht, aber es wäre ein Kinderspiel, Fake-Bewertungen herbeizuführen. Es gibt richtige Plattformen, da können sich Konsumer anmelden, die schreiben da eine Fake-Bewertung oder eine, ja, die schreiben einfach eine Bewertung, nennen wir es mal so, und kriegen dafür die Ware geschenkt. Die machen einen ganz normalen Kaufprozess, bekommen die Ware dann auch wirklich nicht zugeschickt, sondern es wird storniert. Können aber der Bewertung schreiben und kriegen dafür sogar auch Geld. Punkt 3, Marktplatz und Lieferanten. Eine der wichtigsten Thesen meiner Seite, warum Amazon in Zukunft stagnieren wird, ist, weil sie keine Win-Win-Win-Situation schaffen. Normalerweise ist ein Marktplatz ja immer so standardisiert und so aufgebaut, dass nicht nur der Kunde eine Win-Situation hat und auch nicht der Marktplatz an sich, sondern auch der Anbieter. Und das ist bei Amazon in letzter Zeit nicht mehr gegeben. Amazons Strategie ist, alles auf den Kunden auszulegen. Das führt aber dazu, dass es strenge Vorschriften gibt für Hersteller, auf dem Marktplatz zum Beispiel, aber noch viel schlimmer für das Vendorenprogramm, wo Hersteller sich echt schwer tun. Und ich glaube einfach, dass langfristig ein Marktplatz so aussehen muss, dass es für alle eine Win-Win-Situation wird und nicht der Hersteller langfristig benachteiligt wird. Das ist aber aktuell noch der Fall. Daran wird meines Wissens auch nicht gearbeitet. Und irgendwann wird es kippen, dass die Angebotsseite sich reduziert. Das haben wir jetzt mit Nike eben gesehen. Und irgendwann kommt dieses Gleichgewicht einfach ins Kippen. Weiterhin ist es so, dass Amazon extrem kennzahlenbasiert ist. Und für kleine KMUs ist es oft schwierig, diese Kennzahlen zu erfüllen. Natürlich muss man sagen, dass es ein Ziel erfüllt, nämlich die Zufriedenheit des Kunden. Zum Beispiel wird nicht toleriert, eine bestimmte Stornoquote, wo die Lieferung länger gedauert hat. Aber was halt nicht ist, ist, dass du einen Ansprechpartner hast bei Amazon. Also es ist oft vorgekommen, dass du auf einfach eine Accountsperre hast. Es gab vor ein paar Wochen auch die Nachricht, dass der zweitgrößte Händler, Rebuy in dem Fall, bei Amazon gesperrt wurde. Du musst dir einen Ansprechpartner bei Amazon kaufen. Ich glaube, der kostet 500.000 Euro im Jahr. Und diese Accountsperre und diese Abhängigkeit, bis du wieder freigeschaltet wirst, was manchmal Tage dauert, bei kleinen KMUs mit Sicherheit ein, zwei Wochen, ist da schon manchmal existenzbedrohend. Dann habe ich selber mal einen Test gemacht und habe bei mir mal geguckt in den letzten 15 Bestellungen, was hat denn da geklappt und was nicht. Und habe geguckt, wie oft wurde die angegebene Lieferfrist übertroffen. Und von 15 Fällen ist es so, dass 9 Mal hat es geklappt. Da kam es tatsächlich in der angegebenen Lieferzeit, in 6 Fällen nicht. Und das ist für mich ein erschreckendes Beispiel, weil das habe ich 2019 auch gemacht. Da hat es noch geklappt. Jetzt muss man natürlich sagen, dass nicht die gesamte Wertschöpfung bei Amazon liegt und natürlich auch DHL ausliefert und wir eine absolute Erhöhung in der Menge von Paketen haben. Aber diese Tendenz macht natürlich das Einkaufserlebnis von Amazon kaputt. Dann ist es so, dass Händler immer mehr Marketing ausgeben müssen. Ich sag mal, das ist so ein bisschen wie bei Google damals. Wenn du ein Produkt suchst bei Amazon, dann siehst du ja die Seite und die beiden ersten Treffer sind eigentlich Anzeigen. Und danach kommen erst die organischen Treffer, die sich natürlich durch den A9-Algorithmus zusammensetzen. Aber die ersten beiden Treffer sind gesponsert. Und danach geht das natürlich mit Preisführerschaft los. Das heißt aber, das neuerdings kommt ja nicht nur das Sponsoring, sondern stand da auch Amazon empfohlen, Amazon Choice, Amazon Eigenmarke. Das heißt, die freien Slots für wirkliche Retailer, egal ob Vendor oder Seller-Programm, werden einfach kleiner. Und so ist es eigentlich bei Google damals auch gestartet. Google hat irgendwann angefangen, die Flugsuchmaschine selber zu bauen, also in die Suchergebnisse direkt zu integrieren. Jetzt Google Jobs, Google Wetter, Kino, das machen sie mittlerweile alles selber. Und das Gleiche sehe ich eigentlich auch gerade bei Amazon, ist eine erschreckende Tendenz. Ja, Angebot und Nachfrage ist noch liquide, aber es kippt, das sehe ich gerade so. Vor allen Dingen, weil Amazon hat natürlich einen direkten Zugang zu den Kunden. Dafür müssen Leute auch Wegezoll zahlen. Google nutzt das ja auch. Aber das ist einfach, diese Liquidität von Angebot und Nachfrage ist meines Wissens oder meiner Meinung nach keine These für ja, ein Zukunftsmodell, weil das Gleiche hätte man damals bei eBay auch sagen können. Ne? Bei eBay, wie gesagt, war auch groß. Man hat niemals davon gedacht, dass es mal irgendwann Wettbewerber gibt. Und dann kam Amazon und das Gleiche sage ich eigentlich auch für eBay voraus. Dieser Login zu wechseln ist nicht mehr so hoch. Das ist eine Registrierung. Es gibt auch ein gutes Beispiel, das ist Galaxus aus der Schweiz. In der Schweiz gibt es ja kein Amazon, sondern nur Galaxus. Und die haben es ja auch da in diesem Kernmarkt geschafft, Branchenführer zu werden. Galaxus macht das auch extrem intelligent, indem sie die Bewertung zwar zulassen, aber hausinterne Mitarbeiter ebenfalls Bewertungen schreiben, die dann auch forciert werden. Die Markteintrittsbarriere ist meines Wissens auch nicht mehr so hoch. Was vor 10 Jahren noch ein riesen Rocket Science war, ist es nicht mehr. Mittlerweile gibt es Marktplatz-Software und Tools und Webshops, die es eigentlich ein leichtes machen, einen schnelllebigen Marktplatz ebenfalls zu bauen. Dann eine Sache, die ich ebenfalls kritisiere, ist, dass Amazon nicht Eigentümer, Owner der gesamten Wertschöpfung ist. Normalerweise, wenn du ein KMU bist, fängst du irgendwann Eigenmarken zu machen, dann versuchst du die Wertschöpfungskette zu erweitern, vielleicht Eigentümer der Fabrik zu werden, Hersteller zu werden. Amazon gehört diese Wertschöpfung nicht, ist also somit langfristig auf die Liquidität von Angebot und Nachfrage angewiesen. Und das ist natürlich auch das größte Risiko, was sie haben. Und wenn ich mir jetzt die Tendenz angucke mit Win-Win-Win-Situation, ist auch der Hersteller und der Lieferant zufrieden? Nein. Markenwahrnehmung? Nein. Dann kann aufgrund der nicht vorhandenen Wertschöpfung da einfach diese Liquidität von Angebot skippen. Und das führt immer kausal auch dazu, dass die Nachfrage sich reduziert. Eine Sache weiterhin, die ich kritisiere, ist, dass du bei Amazon oder dass Amazon es immer noch nicht geschafft hat, ein Einkaufserlebnis zu schaffen. Also Amazon ist echt eine einsame, statische Geschichte. Wenn du dir Amazon anguckst, die App ist eigentlich nur das Gleiche wie die Webseite und die Webseite sieht uralt aus und überhaupt nicht nach Usability geordnet. Wahrscheinlich sitzen da natürlich, die Leute sind nicht doof, die sitzen Profis. Aber es sieht schon sehr statisch aus. Und das ist das Hauptproblem. Amazon bietet kein Einkaufserlebnis. Das ist das, was About You und Zalando schaffen. Wenn du ein Beispiel zum Beispiel als Frau Sommerkleid eingibst, dann findest du bei Amazon nur No-Name chinesische 5-Euro-Kleider. Bei About You und Zalando wirst du aber inspiriert. Und diese Inspiration kann Amazon noch nicht bieten. Komme ich auch gleich nochmal zu. Dann noch eine Sache, die ich weiterhin kritisiere, ist, dass viele chinesische Händler bei Amazon keine Umsatzsteuer zahlen und Amazon sich auch nicht daran bemüht, diese Umsatzsteuerverpflichtung durchzusetzen für Deutschland und Europa. Und auch das wird früher oder später ein Riesenproblem oder ein Engpass für Amazon werden, weil immer dann, wenn sich die Plattform nicht bemüht, wird es irgendwann eine Regulatorik geben, die das Ganze dann beschließt. Worauf ich am meisten gespannt bin, ist eigentlich das neue Plattform-Transparenzgesetz, was demnächst kommt. Da bin ich mal gespannt, einfach wie Amazon reagiert. Die müssen dann offenlegen, wie ihr A9-Algorithmus funktioniert, wieso bestimmte Rankings so sind, wie sie sind. Und da können wir mal dann gucken, was transparent gemacht wird. Ein zweiter Riesensegment, was ich kritisiere, sind die Produkte. Aktuell sind mehr als 500 Millionen Artikel angelegt und die halten nicht alle mit der besten Qualität. Also organisch wird immer weniger durch Amazon Choice, Amazon Label, durch Spendings möglich an freien Slots für wirkliche Retailer. Und da habe ich mal das Beispiel gemacht und habe nach Businessbuch gesucht und habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass ich die guten Klassiker finde, sowas wie Schumpeter, Stefan Mirath, E-Commerce-Bücher und so weiter. Aber nichts. Also die ersten 6 Ergebnisse, wenn ich Businessbuch eingebe über Amazon, da findest du die 2 Stück im gleichen Typen über Rhetorik. Und nach diesen beiden Spends, also diesen gekauften Werbeslots, gibt es dann 2 weitere, die genau das gleiche wiederholen in der organischen Suche wie die Spends. Und das ist natürlich völlig Quatsch. Ich will ein Businessbuch haben und kein Rhetorikbuch. Und die ersten 4 Anzeigen sind schon welche, die sich wiederholen. Und daran sieht man eigentlich, dass Amazon das Problem hat, dieses Matching, die Selektion treffend zu machen. Sie kriegen es nicht mehr hin, für meine spezielle Suche meine individuelle Bedürfnisse an richtigen Produkten zu korrigieren. Dann, Amazon ist perfekt für Produkte ohne Markenwahrnehmung. Das stimmt. Es ist sowas wie Ladekabel oder Knoblauchpresse, wo einfach Endverbraucher keine Markenwahrnehmung haben. Aber das ist natürlich auch wiederum das größte Problem von Amazon, weil man bestimmte Produkte nur noch da kauft, die für uns einfach als Konsum oder Standard gelten. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Waschmaschine kaufen will, würde ich die niemals bei Amazon bestellen, sondern weiterhin bei der Otto-Gruppe. Also vielleicht mal das eigene Einkaufsverhalten prüfen. Und das ist natürlich so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, okay, standardisierte kleine Produkte ohne Markenwahrnehmung, die funktionieren auf Amazon. Sachen aber mit Vertrauen, mit Garantie, mit einer Beratungsintensität funktionieren nicht. Es ist so, dass man oft bei Amazon bestellt, aber meistens nur aus Convenience oder aus Faulheit, aber eigentlich gar nicht mehr, weil man davon ausgeht, dass das tatsächlich das beste Produkt ist. Und irgendwann wird diese Wahrnehmung auch skippen. Eine weitere Sache, die ich kritisiere, ist, dass Amazon Eigenmarken hat. Und das ist komplett kontrovers gegenüber Alibaba. Alibaba macht einen reinen Marktplatz, bietet also die Plattform. Amazon macht auch Eigenmarken und guckt natürlich auf dem Marketplace, im Seller-Modul, was funktioniert gut und was funktioniert schlecht und geht dann auf die Hersteller zu, macht das sogenannte Vendor-Programm und bringt dann die Produkte als Eigenmarke raus. Und sobald du natürlich als Amazon Konkurrenz wirst, deiner eigenen Händler, die du dadurch limitierst und beschränkst, führt das wieder zu einem Ungleichgewicht, dass nicht alle eine Win-Win-Win-Situation haben und langfristig wird dadurch die Marktplatzkuration einfach leiden. Dann eine Sache, die ich eben schon gesagt habe, Amazon ist nicht da für Inspiration, Stöbern, überhaupt nicht für Fashion geeignet. Gar keine Frage, Amazon ist die Produktsuche. Man geht eher auf Amazon und sucht direkt als bei Google. Ist perfekt für Longtail-Attribute, aber Bezos hat ja mal gesagt, jeder soll eine individuelle Seite bekommen bei Amazon aufgrund seines Kaufverhaltens. Und das klappt bei mir seit Jahren nicht mehr. Also ich bin noch nie auf Amazon gegangen und habe auf der Startseite geguckt, wo kann ich mich inspirieren lassen. Ich habe noch nie geguckt nach Angeboten, sondern wenn ich auf die Startseite von Amazon gehe, sehe ich eigentlich, dass mir nur noch Produkte angezeigt werden, die völlig irrelevant für mich sind. Und diese Inspiration, das schaffen andere einfach deutlich besser, wie About You, wie Zalando im Bereich Fashion. Die schaffen es wirklich, dieses Einkaufserlebnis doch noch hinzukriegen. Dann ein Riesenproblem sind die Chinesen. Und zwar ist es ja oft so, also der Marktplatz hat hier gestartet und dann kamen irgendwann die ganzen FBA-Jungs, also Fulfillment bei Amazon, die auf Alibaba oder AliExpress aus China Ware gekauft haben mit einer eigenen White Label, also mit einer eigenen Marke, haben das dann bei Amazon eingelagert und darüber verkauft. Das heißt, es gab oft die gleichen Produkte mit tausenden verschiedenen von Marken auf Amazon. Und das ist natürlich an sich schon ein Problem, weil Amazon es nicht geschafft hat, diese Produkte zu reduzieren, sondern dass die ganzen Chinesen dann auch festgestellt haben, ich brauche doch gar nicht irgendwelche deutschen Jungs, ich mache das jetzt selber. Und das ist das, was wir festgestellt haben. Es gab über Hunderttausende von Umsatzsteueranmeldungen aus China. Das heißt, jeder, der eine Fabrik hatte in China und die Produkte für die FBA-Jungs hier in Deutschland verkauft hat, hergestellt hat, die gehen jetzt eigentlich den anderen Weg, schalten ja, Killing the Middleman, den FBA-Jungen aus und melden sich aktuell direkt selber bei Amazon an. Dann eine Sache, die ich weiterhin kritisiere, ist das Thema Service. Amazon schafft es zwar, einen perfekten automatisierten Bestellprozess und Abwicklungsprozess zu bieten und natürlich auch bestimmte Faktoren einfach richtig gut zu penetrieren, wie zum Beispiel die Retourengeschichte. Aber was sie nicht können, ist Thema Service. Und das ist die größte Chance auch für andere Unternehmen. Ich nenne immer das Beispiel Musik Thomann, Lampenwelt oder Sport Tietje, die es schaffen, durch einen Service einfach den Expertenstatus, eine Kompetenz wahrzunehmen. Also wenn ich bei Lampenwelt anrufe und sage, ich habe hier ein 4-Mann-Büro, dann kommt als erstes die Frage, wie hoch ist die Decke, wie groß ist das Fenster, welche Himmelsrichtung ist das, welchen Stil magst du? Und schon kriegst du eine E-Mail mit 10 Lampen, die alle voll meinen Stil treffen. Und das kann Amazon einfach nicht bieten. Das gleiche gilt für Sport Tietje. Bei beratungsintensiven und hochpreisigen Produkten willst du vorher einen Kundenkontakt haben, du willst eine gewisse Garantie haben, eine Seriosität. Und die kriegst du bei Amazon nicht. Deswegen kaufen die wenigsten auch ein Trimrad oder ein Sportrad oder ein Laufband bei Amazon, sondern tatsächlich noch bei solchen Firmen, die sich so spitz positionieren und einfach einen Experten super mega Service anbieten. Dann das Thema Preis. Es gibt eine Studie und zwar wurden am 15.10. gab es dazu einen Bericht von Metoda. Das ist der Metoda-Bericht, der besagt, es gibt die besseren Preise auf eBay. Dadurch wurden 10.000 Artikel auf Idealo analysiert und es kam heraus, dass eBay im Schnitt 10,50 Euro günstiger ist als Amazon. Das bedeutet, die Aussage damals von Jeff Bezos, immer die individuelle Seite anzuzeigen und immer alle Produkte mit dem besten Preis, die wird schlichtweg nicht erfüllt. Mittlerweile haben das die Leute auch begriffen, bestellen aber trotzdem noch bei Amazon aus Convenience-Gründen. Aber auch das wird sich irgendwann skippen, weil wenn du das Ganze in der Symbiose siehst, immer weniger Anbieter, immer weniger Marken, mehr Bestellungen kommen nicht an, immer mehr Fake-Bewertungen, immer mehr Fake-Produkte, schlechte Qualität, nicht mehr der günstige Preis, dann ergibt sich irgendwann ein Bild, was nicht mehr so rosig aussieht für Amazon, so wie alle es zum Beispiel noch wahrnehmen. Ne? Dazu muss man halt auch immer sagen, Amazon ist auch nicht der beste Arbeitgeber, das muss man auch berücksichtigen. Und natürlich steigen die Quartalzahlen von Amazon weiter. Dazu gehören aber auch der Server, also die Serverfarm, die sie verkaufen. Sie nehmen immer mehr unter Sonstiges ein, also Werbeeinnahmen über die Plattform, also die gesponserten Produkte. Aber es gibt da den Sven Schmidt, der hat da mal eine Prognose gesagt, der sagt, naja, solange die Quartalzahlen steigen, ist alles gut. Das sehe ich zum Beispiel ganz anders, weil die Kohorte kannst du nicht in einem Intervall von 3 Monaten bewerten, sondern das, was du heute machst, das wirst du in den Zahlen in 1 bis 2 Jahren sehen, eher nach 1,5 Jahren. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass die Quartalszahlen 2021 anders aussehen werden. Zumindest auf jeden Fall für den Bereich vom Marketplace. Dann zum Ökosystem. Amazon hat natürlich ein riesiges Ökosystem gebaut aus Servern, Video, Audible, also Hörbücher, Werbung und so weiter. Aber hat es zum Beispiel noch nicht geschafft, wie Alibaba, das Ökosystem in bestimmten Plattformen zu bauen. Also Amazon hat natürlich verschiedene Skills, verschiedene auch Voice-Geräte, aber die sind alle noch nicht so connected wie zum Beispiel Alibaba. Also wenn ich mir da angucke mit WeChat, dass sie darüber chatten, zahlen, Firmenkommunikation darüber abwickeln, dann sieht man eigentlich, dass die es geschafft haben, das Ökosystem und den Kundenzugang wirklich zu ownen. Amazon hat das meiner Meinung nach noch nicht geschafft. Und das ist halt auch das, wo ich sage, der Vorsprung ist noch gar nicht so groß. Damals hat man auch gesagt, eBay und Walmart, die wird nie wieder einer einholen. Hat aber doch geklappt. Ja, eine subjektive Wahrnehmung, wie gesagt, Lieferungen kommen öfters nicht an oder sind wirklich schlechte Qualität. Das war jetzt bei meinen letzten drei Bestellungen so, wirklich schlechte Qualität. Oftmals auch Produkte, wo du die dir in die Hand genommen hast und schon wusstest, das ist eine China-Produktion, macht überhaupt keinen Spaß, habe ich direkt zurückgeschickt. Aber ich will ja nicht nur immer nur meckern, bei Amazon, da sitzen natürlich gigantische Köpfe und kluge Leute und werden sich auch neu erfinden. Und Jeff Bezos sagt auch, ja, jeder Tag ist Tag Null. Aber was würde ich machen? Und da habe ich eine konkrete Sache, die ich einfach machen würde. Und zwar, ich würde niemals einen Marktplatz versuchen, mit dem Hauptmatch zu monetarisieren. Also, nehmen wir mal ein Beispiel, Parship. Auch ein Marktplatz. Da bezahle ich eine monatliche Gebühr, um daran teilnehmen zu dürfen. Ist Quatsch. Warum? Weil ich eine Barriere aufbaue, um an Marktplatz teilzunehmen. Macht überhaupt keinen Sinn für mich. Das ist wie damals an der Tür, als ich da gearbeitet habe. Frauen durften umsonst rein, also Angebot, damit Nachfrage, Männer reinkommen und Geld bezahlen. Bei Parship ist es so, dass ich halt den Zugang versuche, durch Barrieren zu reduzieren, und das ist Quatsch. Auch ist es Quatsch, meiner Meinung nach, fürs Matching zu bezahlen. Also Amazon nimmt ja 8-15% Provision auf den Bruttowert inklusive Versandkosten. Und damit beschränke ich auch wieder das Hauptmatching, weil durch die Gebühr reduziere ich die Marge vom Anbietenden. Der kommt in einen Preiskampf und irgendwann ist er bei einer Marge angelangt, wo ihm dieser Preiskampf keinen Spaß mehr macht und er nimmt sein Angebot raus. Und was viel spannender ist eigentlich, dass man versucht, Datenmodelle zu bauen, die es dann schaffen, die Monetarisierung nicht mit dem primären Match auf einer Marktplattform zu monetarisieren. Was würde ich zum Beispiel anstatt Amazon machen? Ich bin ja anstatt Amazon, habe ich die ganzen Vendorenzahlen, die ganzen Sellerzahlen und kenne dadurch, das wissen die wenigsten, wenn du daran teilnehmen willst, musst du zum Beispiel auch Einkaufsrechnungen vorlegen. Dadurch sieht Amazon deine Einkaufspreise. Und was würde ich zum Beispiel machen? Ich würde nicht das Hauptmatch monetarisieren, sondern die 15% Provision freigeben. Dadurch sind die Hersteller einfach viel zufriedener. Ich würde die Plattform umbauen, die Markenwahrnehmung vielleicht besser umbauen. Und ich würde Einkaufsgesellschaften gründen für bestimmte Produkte, weil ich deren Einkaufspreise kenne. Ich würde die Hersteller ansprechen, in diesen Holdinggesellschaften mitzumachen, und ich würde mit künstlicher Intelligenz und meinen Statistiken, meinen Kohorten, meinen Datenanalysen herausfinden, wie hoch die Absatzmenge ist, verbindlich. Und so kann ich eigentlich, anstatt dir den Marktplatz zu reduzieren, also die Matchings zu reduzieren durch Verkaufsprovision, kann ich eigentlich den Herstellern den Gefallen tun, mit meinen Einkaufsgesellschaften durch Datenanalysen bessere Einkaufskonditionen einzuholen, da ich ja auch weiß, wie viel ungefähr verkauft wird. Und damit habe ich dann wieder diese Win-Win-Win-Situation wieder geschaffen, weil ich den Herstellern eine Dienstleistung anbiete, nämlich verbesserte Einkaufskonditionen, und die dadurch wieder mehr Reingewinn machen auf meinem eigenen Marktplatz. Und das sind so interessantere, finde ich, Monetarisierungsstrategien, die dann auch langfristig einfach alle Marktteilnehmer glücklich machen. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge auch wieder Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest auf iTunes, Feedback mir schreibst auf tom-illauer.de, und natürlich würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Schreib mir gerne auf Xing oder beim Kontaktformular. Und ansonsten vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.